Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir hören gerade ziemlich viel von überlasteten Kommunen in Deutschland. Aber es gibt nach wie vor auch jede Menge Hilfsbereitschaft für geflüchtete Menschen. In der Türkei sieht das offenbar an vielen Orten anders aus. Dort geht es bisweilen richtig feindselig zu gegenüber MigrantInnen aus Syrien und Afghanistan.
Bir şeyle karşılaşıyor, bir öfkeyle karşılaşabiliyor. Veyahut da bir Suriyeli esnaf kendi dükkanında rahat bir şekilde Arapça bir yazı...
Wenn eine syrische Familie in der Türkei in den Bus steigt, kann sie ihre Sprache nicht sprechen, weil es Ärger geben könnte. Ein syrischer Ladeninhaber kann sein eigenes Geschäft nicht einfach arabisch beschriften. Und ein syrischer Mieter kann seine eigenen Rechte nicht ohne weiteres gegen den Eigentümer verteidigen. All das erzählt Muhammad Akta, Sprecher einer syrischen Flüchtlingsorganisation in der Türkei. Die Stimmung dort ist also ziemlich angespannt und trotzdem heißt es bei uns in Deutschland ständig, wir müssen das EU-Türkei-Abkommen neu verhandeln, damit weniger Menschen nach Deutschland flüchten. Die Türkei soll sie bitte alle wieder zurücknehmen gegen Geld, jedenfalls die Menschen, die über diese Route kommen. Ja, zurücknehmen, so wie es vor ein paar Jahren schon einmal geklappt hat. Ob das Ganze Sinn hat, eine Neuauflage des EU-Türkei-Abkommens und ob das funktionieren kann. Dazu gleich ein Gespräch mit Uwe Lüb in Istanbul. Und wir hören aus Berlin, was im neuen Bericht zum Stand der deutschen Einheit steht. Das sind unsere Themen an diesem Mittwoch. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und ich freue mich, dass Sie diesen Podcast hören. Seit 8 Jahren ist dieser syrische Junge, Muhammad heißt er, jetzt in der Türkei und immer noch fühlt er sich dort als Fremder. Nach einem neuen, vor allem sicheren Zuhause klingt das nicht. Dabei überweist die EU-Kommission seit Jahren große Summen an Ankara, damit die Türkei die Migrantinnen und Migranten gut versorgt. Allein in den letzten 3 Jahren hat Brüssel fast 10 Milliarden Euro Flüchtlingshilfe an Ankara überwiesen. Das sind ganz frische Zahlen, die die EU-Kommission an diesem Mittwoch bekannt gegeben hat. Uwe Lüb, du bist unser Korrespondent in Istanbul. Die Zahl geflüchteter Menschen ist ja in der Türkei um ein Vielfaches höher als bei uns. Von welcher Größenordnung sprechen wir hier eigentlich?
Also die Zahl ist wirklich ziemlich hoch und in Wahrheit sind es eher fast 5 Millionen, allein aus Syrien knapp 4 und dann kommen Menschen aus Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak und so weiter dazu. Viele der Geflüchteten leben in zu kleinen Wohnungen mit zu vielen Bewohnern, verteilt über das ganze Land. Viele wollen nach Istanbul, sind auch hierher gekommen. Hier wird auch die Zahl der Illegalen besonders hoch geschätzt. Zuletzt gab es einen Aufruf, dass nicht in Istanbul Registrierte in die Städte und Dörfer zurückgehen müssen, in denen sie registriert sind. Das könnten sie noch straffrei tun, aber jetzt drohen Konsequenzen, wenn man erwischt wird, also illegal sich in Istanbul aufhalten. Welche Konsequenzen genau, das wissen wir nicht, aber man kann in einigen Fällen sicherlich von Abschiebung ausgehen. Es gibt ja etliche Abschiebezentren, teils EU-finanziert, aber die Zustände dort seien, so hören wir es von welchen, die mal da drin waren, die Zustände dort seien oft schlicht menschenunwürdig. Und besonders schwierig ist die Situation für Geflüchtete in den Erdbebengebieten. Da sind viele Syrer, weil es nahe der Grenze ist. Und wer hier illegal ist, der hat eigentlich gar keine Chance auf eine reguläre Unterkunft. Andere bekommen ein Zelt bzw. inzwischen dann einen Container zugewiesen.
Das heißt, du hast gerade von den Erdbebengebieten gesprochen. Die Menschen werden also über das ganze Gebiet der Türkei verteilt oder gibt es da besondere Schwerpunkte? Man könnte ja davon ausgehen, dass sie nicht gerade im Erdbebengebiet untergebracht werden.
Also viele haben sich dort, soweit das möglich war, selber angesiedelt und dort eben um ihren Flüchtlingsstatus gebeten, weil sie in der Nähe der türkischen Grenze sein wollen. Es gibt tatsächlich auch einige Grenzgänger. Da arbeiten Einzelne im Norden Syriens, also in den Nicht-Assad-Gebieten. Aber ja, die sind eigentlich über das ganze Land verteilt worden oder werden über das ganze Land verteilt. Flüchtlingsaufnahmelager in diesem oder Flüchtlingslager in diesem Sinne gibt es so nicht mehr, sondern man versucht schon, die Menschen zumindest räumlich in die Kommunen zu integrieren.
Und es spricht aus deinen Worten schon sehr heraus. Wir haben ja eben auch 1-2 O-Töne zu Beginn unserer heutigen Podcast-Folge eingespielt. wo schon eigentlich ja klar ist, Staat und Gesellschaft gehen nicht gut um mit den Menschen, die in der Türkei ankommen oder dort eben Zuflucht suchen oder einfach auch nur vor der Armut fliehen und in der Türkei gestrandet sind, möglicherweise sogar weiter wollen. Welche Eindrücke kannst du noch schildern? Kann man das so pauschal überhaupt sagen, die Türkei geht nicht gut um mit den Geflüchteten?
Nein, ich denke, das kann man so nicht sagen, schon gar nicht, wenn wir auf die Vergangenheit blicken. Sie sind ja hier, ich will nicht sagen, vielleicht mit offenen Armen, aber doch eigentlich sehr wohlwollend aufgenommen worden. Aber es sind eben über die Jahre immer mehr geworden. Und zum Teil hat es da auch Konflikte gegeben, Konflikte, die so weit gehen, dass in Antakya etwa es Demonstrationen von Syrerinnen und Syrern gegeben hat gegen die dort vorherrschende, in Antakya im Süden, in der Provinz Hatay, eher etwas freizügigere, ich würde vielleicht sagen westlichere Lebensart, zum Beispiel, dass viel zu wenige Frauen Kopftücher tragen oder sich insgesamt zu wenig verhüllen. Und da hat es tatsächlich Demonstrationen gegengegeben.
Das schürt dann natürlich gegenseitige Ressentiments, das kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite ist die Türkei ein Land, das sich so sehr durch seine Gastfreundschaft auszeichnet. Das weiß eigentlich jede und jeder, der schon mal gewesen ist in der Türkei. Und du hast schon beschrieben, die Stimmung hat sich erst über die Jahre hinweg verwandelt. Wird das im Moment, ähnlich wie bei uns in Deutschland, diskutiert in den Talkshows, in den Kneipen in der Türkei?
Also Syrerinnen und Syrer oder überhaupt Geflüchtete, das ist immer wieder ein Thema. Und das brennt den Menschen durchaus auf den Nägeln. Wir haben das ja auch erlebt im Wahlkampf. Da ist das ja von der Opposition allen voran, von der, nennt sich so, sozialdemokratischen CHP thematisiert worden und von ihrem Spitzenkandidaten Kemal Kılıçdaroğlu, der davon gesprochen hat, dass man die Geflüchteten in der Türkei binnen relativ kurzer Zeit, binnen weniger Jahre komplett rausschaffen möchte. Natürlich nicht zwingen, sondern freundlich und bestimmt darauf hinweisen, dass sie nun das Land verlassen müssen. Und es war Recep Tayyip Erdogan, der ja dann wiedergewählte Präsident, der gewissermaßen über all die Jahre seine Hand eher schützend vor allem über Syrerinnen und Syrer gehalten hat, als Schwestern, Brüder im Glauben, als Mitmuslime. Und er knickt ja, wenn man so will, ein Stück weit auch ein, weil der Druck aus der Gesellschaft zu groß geworden ist, gegen vor allem Syrerinnen und Syrer insgesamt, aber Geflüchtete. Und Erdogan selber hat versprochen, dass 1 Million in die nordsyrische Gegend, in die nordsyrischen Gebiete zurückgeführt werden. Und die Türkei baut dort ja auch Unterkünfte. Aber viele Menschen aus Syrien wollen dort nicht hin. Zum Teil werden sie mit sanftem Druck gezwungen, beispielsweise in Abschiebezentren, aus denen sie raus wollen. Oder auch wenn sie in Polizeigewahrsam sind, wenn sie Ärger mit den Behörden haben, dann wird ihnen mitunter ein Papier hingehalten, das sie dann unterschreiben sollen. Und angeblich, ich habe das selber so nicht gesehen, ich habe mir das aber erzählen lassen von Betroffenen, angeblich unterschreibt man dann sehr schnell mit, dass man nun freiwillig das Land verlassen werde, hat das aber gar nicht dann so wirklich realisiert. Es sind, das sind offizielle Zahlen, angeblich schon knapp 600.000 Menschen aus Syrien freiwillig in die Gebiete Nordsyriens zurückgegangen.
In Deutschland bezieht sich vieles in unserer Migrationsdebatte immer auch auf das Grundgesetz und das Grundrecht auf Asyl, das politisch Verfolgte haben. Gibt es in der Türkei ein Grundrecht auf Asyl?
Ja und nein. Also das gibt es tatsächlich für Flüchtlinge aus dem Westen, aus Europa. Also wenn man aus Deutschland kommt, dann kann man durchaus in der Türkei Asyl beantragen. Die anderen, vor allem Syrer, das sind Menschen, die in der Türkei nach der Genfer Flüchtlingskonvention sind. Und für die gilt ein eingeschränktes Aufenthaltsrecht, allerdings in der Regel auch ein Arbeitsrecht. Das wiederum führt aber dazu, dass etliche Syrer zu sehr geringen Löhnen arbeiten, was dann Türken erzürnt, die sagen, die nehmen uns die Jobs weg und sie verderben die Preise. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Uns hat ein türkischer Migrationsforscher, Metin Jodabatte, erklärt, die türkische Flüchtlingspolitik funktioniert so, wer vor Krieg und Elend flüchtet, kann hier aufgenommen werden und einen internationalen Schutzstatus erhalten. Aber die Idee der türkischen Politik dahinter ist nicht, dass jemand langfristig hier bleibt, sondern andere Länder aus der internationalen Gemeinschaft diese Menschen aufnehmen. Es gibt also keine Integrationspolitik, so Jodabatte. Und das ist ja, wenn man so will, ein Gegensatz. Denn das Abkommen der EU mit der Türkei zielt ja genau darauf, dass die Menschen nicht in die EU kommen, sondern hier bleiben. Allerdings hört man das ja international immer wieder und auch von den Menschen selber, den Geflüchteten. Sie würden ja gerne in ihre Heimat zurückkehren und sie sollen das auch tun, wenn die Bedingungen dort wieder gegeben sind.
Nun ist ja hier auf europäischer Seite oder sprechen wir mal für Brüssel und Berlin allerorten davon die Rede, dass das Türkei-EU-Abkommen, das 2016 ja dann richtig in Kraft treten konnte, dass das gescheitert ist inzwischen, weil die Rückführung, auch die Wiederaufnahme von Geflüchteten in der Türkei eben nicht mehr funktioniert. Wir sehen es an den hohen Zahlen hier in Deutschland. Wie wird dieses Abkommen denn heute in der Türkei bewertet?
Also wenn die Opposition die Wahlen gewonnen hätte, dann wäre die Zukunft dieses Abkommens womöglich noch ungewisser als heute. Denn Kılıçdaroğlu, der Spitzenkandidat der Opposition, hatte ja gesagt, wenn er Präsident ist, dann wird das Abkommen komplett neu verhandelt. In anderen Worten, in seiner jetzigen Form geht es nicht weiter. Und er hat im Wahlkampf das aufgegriffen, was man auf den Straßen auch immer wieder hört, seit Jahren schon, nämlich lasst es uns doch einfach mal umdrehen. Wir Türken zahlen und die EU nimmt die Geflüchteten. Und das ist auch eine Meinung, die sich einfach bei vielen Menschen festgesetzt hat. Die EU bezahlt, lässt sich dafür von der Türkei die Syrer vom Hals halten und das wollen wir nicht mehr länger mitmachen. Und es finden viele, dass die EU nicht genug zahlt. Letztlich bleibe doch sehr viel an Last an der Türkei hängen. Und das sehen auch viele Geflüchtete so. Viele glauben, das Geld komme von der Türkei und nicht aus der EU. Und Erdogan, der hat eben diese Stimmungen aufgegriffen und das hat bei ihm auch was verändert. Er meint inzwischen auch, dass es eine gerechtere, eine fairere Lastenteilung geben müsse und die jetzige eine Schieflage habe zu Ungunsten der Türkei.
Uwe, ich möchte gerne an dieser Stelle mal den Ton des bekannten Migrationsforschers Gerald Knaus einspielen, der kürzlich eben in einem Interview nochmal dafür geworben hat, dass es eine Neuauflage dieses EU-Türkei-Abkommens braucht.
Also für Deutschland am wichtigsten sind Entwicklungen in der Ägäis, zwischen Griechenland und zum Teil auch Bulgarien und der Türkei. Seit einigen Monaten nimmt die Zahl der Menschen, die aus der Türkei in Griechenland ankommen, stark zu. Jetzt müsste Deutschland reagieren, mit Griechenland gemeinsam, ein Angebot an die Türkei, etwas anbieten, was es attraktiv macht, dass man ab einem Stichtag, möglichst schon ab dem 1. Oktober, wieder Menschen von den griechischen Inseln auch in die Türkei zurückbringen kann, wo dann der UNHCR faire Verfahren machen könnte. Diese beiden Maßnahmen sofort mit Nachdruck und Fokus angehen.
Also Deutschland, sagt Gerald Knaus, müsste der Türkei ein Angebot machen, so rum. Würde das denn überhaupt auf offene Ohren stoßen in Ankara?
Ich weiß nicht, ob Deutschland oder nicht doch die gesamte Europäische Union der Türkei ein Angebot machen muss. Und ich denke schon, dass der Druck in der Europäischen Union entsprechend groß ist. Und in Ankara, in der Türkei, nein, da ist man natürlich nicht begeistert von der Vorstellung, dass die EU sich, flapsig formuliert, Geflüchtete vom Hals halten will und die dann alle in der Türkei sind. Ich komme noch mal auf diese Zahl von fast 5 Millionen Geflüchteten insgesamt. Ja, es sind ja nicht nur Syrerinnen und Syrer hier, es sind auch Menschen aus Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan hier. Die Türkei hat kaum Rückführungsabkommen mit anderen Ländern. Von daher ist es sehr schwierig, Menschen von hier aus gezielt in ihre Herkunftsländer zurückzuführen. Und es stellt die Türkei vor sehr große Probleme mit der gesellschaftlichen Stimmungslage einerseits und auch mit den wirtschaftlichen Implikationen, wenn wir denken an die Situation auf dem Wohnungsmarkt, mit all dem klarzukommen und die Vorstellung, dass noch mehr Geflüchtete am Ende hier bleiben, möglicherweise dauerhaft, das kann eine Regierung, ich glaube, völlig unabhängig davon, wer die Wahl gewonnen hat oder gewonnen hätte, das kann eine türkische Regierung nicht wirklich wollen. Also da muss man ihr schon was sehr Gutes anbieten.
Das ist das Stichwort. Hätte die EU einen Hebel, irgendetwas, was sie Erdogan anbieten könnte, um ihn zu einer Neuauflage des Abkommens zu bewegen?
Na, möglicherweise schon. Aber wenn wir auch auf das bestehende Abkommen schauen, ich bin jetzt nicht fest in allen Details, aber wenn ich mich richtig entsinne, steht da ja auch drin, dass man im Rahmen des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei reden müsse über Visafreiheit für Menschen aus der Türkei, für die EU oder über eine Erweiterung der Zollunion. Und das ist etwas, wo man jetzt vielleicht tatsächlich mal ran müsste, vor allem was die Zollunion anbelangt, weil das würde der türkischen Wirtschaft helfen und die ist ja ein wenig gebeutelt. Es gibt zwar offizielle und auch korrekte Wachstumszahlen, aber es kommt eben von diesem Wachstum bei vielen Menschen im Land nicht viel oder gar nichts an. Und von daher muss die Regierung zusehen, dass sie den Unmut darüber im Zaum hält und versucht, diesen Menschen mehr Teilhabe zu ermöglichen an einem wirtschaftlichen Erfolg, der einfach größer werden muss. Und da könnte eine Erweiterung der Zollunion mit der Europäischen Union helfen. Und ja, an dieser Stelle sollte die Europäische Union vielleicht auch Wort halten. Dazu kommt, dass die Türkei, namentlich der Präsident Erdogan, ja vor kurzem gesagt hat, die Türkei möchte sehr wohl in die Europäische Union. Sie ist ja nach wie vor Beitrittskandidat. Die Verhandlungen liegen im Prinzip auf Eis und das möchte Erdogan ganz gern wieder geändert sehen. Und da soll ja Schweden unter anderem als Leistung dafür, dass es dann auch von der Türkei das Plazit bekommt, dass es in die NATO aufgenommen wird, soll Schweden sich innerhalb der Europäischen Union für stark machen. Also da ist, denke ich, ein bisschen Bewegung drin, dass es letztlich auf eine Aufnahme der Türkei kurz- oder auch mittelfristig in die Europäische Union hinausläuft. Das sehe ich nicht. Aber da kann man der Türkei sicherlich Angebote machen, die der hiesigen Wirtschaft helfen und damit auch dem ganzen Land.
Eine Frage hätte ich noch, weil einfach Griechenland ein enorm wichtiger Player ist in dieser ganzen Debatte. Vergangene Woche am Rande der Vollversammlung der UN in New York, da haben sich Erdogan und der griechische Premier Mitsotakis getroffen. Gab es da nennenswerte Fortschritte, dass man sagt, angesichts der Lage in der Ägäis, den hohen Flüchtlingszahlen, tun sich Griechenland und die Türkei da mehr zusammen?
Also an dieser Stelle, bei diesem Treffen, das Sie gerade ansprechen, da gab es noch keine, soweit ich weiß, nennenswerten Fortschritte. Aber es ist vielleicht auch eine Frage der Interpretation, weil ich halte es auf der anderen Seite schon für nennenswert und auch für einen nennenswerten Fortschritt, dass die Türkei und Griechenland auf der höchsten politischen Ebene überhaupt wieder sich an einen Tisch setzen und miteinander reden. Und aus Griechenland hören wir von Ministerpräsident Mitsotakis, das Klima für ein neues Abkommen oder eine Verlängerung sei im Moment sehr positiv und das solle und müsse man nutzen. Und es soll Anfang Dezember in Thessaloniki in Griechenland eine Art Kooperationsrat geben, ein Treffen, ein internationales Treffen von Griechen und Türken, die sich dann eben verständigen, wie man möglicherweise eine gemeinsame oder gemeinsamere Flüchtlingspolitik betreiben kann. Und dieses Verhältnis Griechenland-Türkei und umgekehrt, das ist ja in den vergangenen Jahren sehr schlecht gewesen, immer weiter eigentlich belastet worden durch viele politische Reibereien, etwa um die Ostägäis, Bohrungsrechte und so weiter. Und durch das Erdbeben hat sich da tatsächlich etwas verändert, weil Griechenland quasi das Land mit der ersten Hilfe war und sofort am Start war als helfendes Land. Und das hat die Beziehungen zwischen beiden Ländern und den Mächtigen der beiden Länder ganz offensichtlich etwas verbessert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da Impulse geben wird, möglicherweise gemeinsame dann Anfang Dezember von Griechenland und der Türkei gemeinsam.
Kommt das neue EU-Türkei-Abkommen oder wird es reformiert, wird es neu aufgelegt? Das ist die spannende Frage, über die ich mit Uwe Lüb aus dem ARD-Studio in Istanbul gesprochen habe. Und wie immer habe ich unter anderem gelernt, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Danke, dass du da ein bisschen Licht in diesen Dschungel gebracht hast, Uwe. Viele Grüße nach Istanbul.
Danke, gerne.
Es lebe der Unterschied. Vielleicht lässt sich damit das deutsch-deutsche Verhältnis ja einfach auch mal positiv beschreiben. Warum soll eigentlich immer alles so gleich sein? Ist doch völlig in Ordnung, wenn sich der Osten und der Westen unterscheiden. Es sollte eben nur gerecht zugehen dabei. Und das ist durchaus wörtlich gemeint, etwa beim Thema Renten, Lohn und Altersarmut. Denn letztere, die ist im Osten Deutschlands immer noch viel höher als im Westen. Heute, und deswegen haben wir zwei uns verabredet, heute hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, den gibt es nämlich immer noch nach 33 Jahren Einheit, Der hat den neuen Bericht zum Stand der deutschen Einheit vorgestellt und du hast zugehört, Wladimir Balzer, in unserem Hauptstadtstudio. War es ein spannender Termin?
Ja, es war auf jeden Fall ein spannender Termin, weil mal wieder deutlich wurde, dass es eine gewisse Diskrepanz gibt, sage ich mal, zwischen den wirtschaftlichen Erfolgen, die es im Osten gibt, natürlich über all die Jahre hinweg. Und das zeigt auch dieser Bericht der Bundesregierung und der gesellschaftlichen Debatte und der politischen Landschaft im Osten, die ja immer zerrissener, immer schwieriger auch wird. Wir hören das ja immer wieder auch in den Umfragen, was die Zustimmung zum demokratischen System angeht, was aber auch die Erfolge der AfD angeht und vielem anderen. Mehr, auch eine gewisse Entfremdung gegenüber westdeutschen Eliten, das wird eher sogar stärker. Das steht zwar so nicht im Bericht, aber das ist natürlich der gesamte Hintergrund, vor dem dieser Bericht auch vorgestellt worden ist. In dieser Hinsicht war es spannend zu sehen, dass die Wirtschaftsdaten im Osten eigentlich insgesamt, wenn man es historisch sieht, im Moment sehr gut sind.
Jetzt hast du schon viele Fässer aufgemacht. Siehst du so etwas wie eine Kernbotschaft oder Kernbotschaften in diesem Bericht?
Die Wirtschaft im Osten wird konstant besser. Sie wird ausdifferenzierter, immer mehr, aber sie ist noch nicht stark genug. Es gibt immer noch Ost-West-Unterschiede, gerade wirtschaftlich. Und das betrifft übrigens auch den privaten Wohlstand, also das Einkommen, das Vermögen, was Menschen haben, was Familien haben, auch über Generationen hinweg. Ein Stichwort zum Beispiel, dass im Westen sehr viel mehr vererbt wird und vererbt werden konnte über die Jahrzehnte hinweg. Das ist ein großer Standortnachteil des Ostens. Das sage ich so aus dem, was an Fakten einfach da ist und an Debatten da ist. Das steht so leider direkt in diesem Bericht nicht. Damit sind wir schon bei einem kritischen Punkt, dass eben tatsächlich zum Beispiel das Thema Erbschaft nicht genug thematisiert wird in diesem Bericht. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Was thematisiert wird, sind ein paar Zahlen. Vielleicht nenne ich einfach mal ein paar. Also das durchschnittliche verfügbare Einkommen eines Privathaushaltes im Osten ist 11% unter dem eines Westhaushalts. Das klingt erstmal gar nicht so viel, ist aber viel, wenn man das durchrechnet. Aber auch was den Jahresbruttolohn angeht, der ist im Osten immer noch spürbar niedriger, nämlich bei 86% des Westniveaus, 34.841 Euro, um genau zu sein, im letzten Jahr. Da mag man denken, ja, 14% weniger als im Westen. Das ist aber dennoch viel. Das betrifft ganz viele Familien, ganz viele Menschen. Das ist ein großes Problem. Das betrifft natürlich vor allem die Privatwirtschaft, denn im öffentlichen Dienst und auch was die Renten angeht, da hat ja eine Angleichung stattgefunden, was auch gerne als Erfolg in diesem Bericht dargestellt wird. Die Wirtschaftskraft selber, die wird ja mal gemessen nach dem Bruttoinlandsprodukt, die ist bei 79% des Westens immer noch. Aber das hat sich, wenn man es historisch betrachtet, ist das ein konstanter Anstieg. Also wenn man jetzt noch ein bisschen wartet und tatsächlich die Wirtschaftsdaten immer besser werden, wird es in den nächsten Jahren immer besser werden. Aber es ist eben immer noch ein Unterschied. Und das betrifft ja viele. Ja, das sind ja keine abstrakten Zahlen, sondern da geht es um Infrastrukturmaßnahmen, klar. Da geht es um kommunale Haushalte, um Länderhaushalte. Das spielt ja alles eine Rolle.
Es ist komplex, aber ich kann auch es zusammenfassend sagen, es gibt also Fortschritte und Handlungsbedarf. Da könnte ich jetzt auch ein bisschen ketzerisch zurückfragen. Ja, was denn nun von beiden?
Ja, also ich sag mal so, dieser Bericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit, das geht ja zurück auf einen Bundestagsbeschluss und heißt nichts anderes, als dass man protokolliert, wie die Lage ist. Es ist politisch relativ neutral. Dort werden keine Forderungen erhoben, dort werden keine Thesen erstellt, sondern es ist ein über alle Ministerien hinweg abgestimmter Bericht über die Lage, vor allem wirtschaftlich. Das steht so ein bisschen im Zentrum. Da gibt es keine Forderungen, keine Listen oder was auch immer. Wir reden ja von der Ampelkoalition, die ist in vielen Bereichen sehr zerstritten. Das wäre, glaube ich, gar nicht denkbar. Stichwort Vermögenssteuer. Ja, das ist mit der FDP nicht machbar. Die SPD hätte sie gerne. Carsten Schneider ist Vertreter der SPD. Der hat es auch in einer Pressekonferenz heute ganz nach draußen kommuniziert, gesagt, das hätte ich gerne im Wahlprogramm für die nächste Wahl wieder und ich würde das gerne versuchen, politisch durchzusetzen. Aber das ist seine ganz persönliche politische Meinung. Natürlich nicht in diesem Bericht, da kann es gar nicht stehen. Ja? Aber da sind wir bei einem Punkt, Vermögen, private Vermögen, Erbschaft. Da ist eben der Westen immer noch mit einem Faktor 3 sehr viel mehr, sehr viel höher ausgestattet als der Osten. Und das hat ja auch politische und gesellschaftliche Folgen. Das ist ja nicht einfach eine Zahl, sondern das befeuert ja auch bestimmte Debatten eines Gefühls von Benachteiligtseins, eines Gefühls von Zurückgestelltseins im Osten.
Und damit sind wir ganz schnell bei Mentalitätsfragen, vielleicht auch bei Mentalitätsunterschieden. Ich komme jetzt nochmal auf ein Klischee zu sprechen. Der arrogante Besser-Wessi versus der naive Rechtsaußen-Ossi. Ist das irgendwie ein Thema in dem Bericht?
Schönes Klischee, ja, das stimmt. Das hält sich so ein bisschen über die Jahre hinweg. Ich sag mal so, der Bericht macht eine sehr interessante Differenzierung, nämlich die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Die sind im Osten, und das nehme ich persönlich ehrlich gesagt auch sehr stark wahr, sehr viel größer, als man es denkt. Man muss aber dazu sagen, dass der Osten natürlich wiederum sehr ländlich geprägt ist. Es gibt nicht allzu viele große Städte. Das meiste sind Kleinstädte oder eben auch ländliche Regionen. Und dort betrifft es eben so einen Faktor wie eine Überalterung. Ja? Also wir sehen das zum Beispiel, auch historisch gesehen, wie gesagt, diesen Bericht gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, dass 4 Millionen Ostdeutsche nach Westen gegangen sind seit dem Jahr 1991 und nur 2,8 Millionen in die andere Richtung. Also ein Nettoverlust von 1,2 Millionen Menschen. Und die allermeisten davon waren Menschen zwischen 18 und 29 Jahren. Bis vor kurzem noch, immer noch, gehen ganz viele junge Menschen weg. Also diese jüngere Generation, die die DDR zum Beispiel gar nicht mehr erlebt hat, die geht eben oft in den Westen, verlässt den Osten, die ländlichen Regionen. Der Osten auf dem Land ist ein anderer Osten als in der Stadt.
Ganz wichtiger Unterschied. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal Wolfgang Tiefensee einspielen, den Wirtschaftsminister von Thüringen, ein Sozi, der war heute Morgen bei uns im linearen Programm vom Deutschlandfunk im Interview. Der hat das Folgende gesagt.
Uns Ostdeutschen wird oft vorgeworfen, pauschal, dass wir in der Demokratie nicht angekommen seien oder dass wir die Demokratie in Frage stellen. Die Zahlen sagen etwas anderes, aber die Skepsis über den Zustand der Demokratie, den Zustand des politischen Systems, die Skepsis ist höher als in Westdeutschland.
Wolfgang Tiefensee haben wir da gehört. Und Wladimir, du, das dürfen wir hier sagen, bist auch in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen in Leipzig. Mhm. Teilst du diese Sichtweise von Wolfgang Tiefensee?
Naja, also ich muss sagen, ich war 13, als die Mauer fiel. Also ich habe sozusagen einen Großteil meiner Kindheit und der frühen Jugend im Osten verbracht und habe auch diese Wendezeit dann durchaus als Jugendlicher sehr wohl wahrgenommen, habe dann mein Abitur sozusagen in Westzeiten gemacht und habe festgestellt, tatsächlich über all die Jahre in den 90er Jahren, dachte man ja immer dann, ja, das Ost- und Westunterschiede, das wächst sich bald aus. Aber es wurde eben nicht genug auf ostdeutsche Biografien, auf ostdeutsche Geschichten dort geachtet. Und das blieb leider auch so in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der Wahrnehmung dieser ostdeutschen Biografien, dass man die oft als exotisch, als irgendwie außergewöhnlich wahrgenommen hat, aber eben nicht als Teil der Vielfalt Deutschlands und damit eben auch der Unterschiedlichkeit. Und dass dann eben Strukturen eben sehr schnell dort zwar irgendwie etabliert worden sind, aber dass die Gesellschaft nicht hinterhergekommen ist, dass die Menschen nicht hinterhergekommen sind. Und das setzt sich eben, man könnte jetzt sagen, 2023, also 33 Jahre nach der staatlichen Einheit, wäre das vorbei. Nein, es setzt sich eben von Generation zu Generation fort. Diese Traumatisierungen aus den 90er Jahren, gerade der mittelalten Generation, Menschen, die damals 30, 40 bis 50 waren, mitten noch im Berufsleben, das setzt sich eben fort. Das erzählen die ihren Kindern, ihren Enkelkindern. Und das setzt sich fort, verstärkt sich vielleicht sogar, gerade bei den ganz Jungen, die die DDR nie erlebt haben. Und das ist einfach nicht genug wahrgenommen worden. Und ein wichtiger Punkt ist tatsächlich auch, dass auch in dem Bericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit durchaus auch nachzulesen, das Elitenproblem. Ja, das wird ja schon seit langem diskutiert. Vielleicht sogar eine Ostquote. Ja, also ist ja vielleicht sogar denkbar als politische Forderung. Die steht so nicht drin in dem Bericht, wie gesagt, weil es da keine politischen Forderungen gibt. Aber sie ist im Raum. Und das ist eher sogar schlechter geworden. In der Justiz zum Beispiel haben wir 3-4% in den wichtigen Richterjobs mit Menschen mit ostdeutscher Biografie. In der Wirtschaft ist es nicht wirklich besser geworden. An den Unis ist es nicht besser geworden. Auch in den Medien, da müssen wir uns auch in die eigene Nase greifen, gibt es zu wenig Menschen mit ostdeutscher Erfahrung. Und das kann eigentlich im Jahr 2023 nicht sein. Das heißt also, wir haben vielleicht zusammenfassend gesagt, wir haben große wirtschaftliche Erfolge, da ist noch längst nicht alles gut, aber gesellschaftlich sind wir wirklich noch zurück und merken tatsächlich, dass die ganzen Defizite aus den 90er und 2000er Jahren noch immer nicht wirklich ausgeglichen sind.
Wladimir Balzer bei uns im Hauptstadtstudio. Danke.
Gerne.
Übrigens, eines ist mir doch eingefallen, was wirklich total gesamtdeutsch ist, dass wir nämlich angeblich alle keinen Humor haben.
Guten Morgen, Susanne.
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung.
Das ist Tagesschausprecherin Susanne Daubner heute Morgen am Mittwoch im ARD-Frühstücksfernsehen.
Bundeskanzler Scholz trifft sich. Oh Gott, es tut mir jetzt echt leid. Das ist jetzt nicht so
Ich habe heute Morgen kein Morgenmagazin geguckt, sondern natürlich als Gewächs dieses Hauses brav den Deutschlandfunk gehört. Und dann hat mir später Sandra Schulz als Rausschmeißer für die heutige Podcast-Folge dieses Video empfohlen.
So, aber jetzt.
Na gut. Einen habe ich noch.
Bundeskanzler Scholz trifft sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der deutschen Chemieindustrie, um über die Zukunft der Branche zu beraten.
So, genug gelacht. Die Redaktion heute hatte Silvia Engels und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Freue mich, dass Sie zugehört haben. Tschüss und bis bald.